Wir sind am Anschauen vom Leben, vom Weg vom König Saul. Und König Saul hat in der letzten Episode sehr gut gehandelt. Mal schauen, was wir am Schluss der heutigen Episode denken. Genau. Wir wollen jetzt wirklich mit euch schauen, wie der Weg von ihm in seinem Hauptauftrag die Philister zu bekämpfen, wirklich gelaufen ist. Und das ist ja das, was wir wissen, ganz am Anfang von der Berufung. Das heisst, wir haben ihn berufen, hat der Herr gesagt, wir haben ihn berufen, für das er die Israel aus der Hand der Philister soll befreien. Und jetzt, heute, fangen wir mit dieser Geschichte an, von der Befreiung aus der Hand der Philister, mal schauen, wie sich das Ganze so ein bisschen anfühlt. Und wir schauen heute das ganze Kapitel 13 vom 1. Samuel an. Wenn wir etwas sehen. Genau. Dann schauen wir das Kapitel zusammen an. Und ich werde mal nicht den ganzen Text lesen, sondern einfach mal die ersten paar Verse und ein paar Gedanken weitergeben und nachher, vor allem auch meiner Frau, für die ganze Abschnitte noch ein paar Platz geben, dass sie auch ihre Ideen, die sie hat, und Gedanken, die sie bekommen hat, wirklich weitergeben kann. Für dich muss ich den ganzen Text gelesen haben, sicher. Oh, okay. Ja, das habe ich angenommen, aber ich kann es ja auch gut aussehen. Also. Schau mal. Genau. Saul war pünktlich Jahre alt. Sehr gut. Als er König wurde und 2 Jahre regierte er über Israel. Saul erwählte sich 3000 Mann aus Israel. 2000 waren mit Saul in Michmas und auf den Gebirgen von Bethen und 1000 mit Jonathan zu Gebea in Benjamin. Das übrige Volk aber entließ er, einen jeden zu seinen Zelten. Da erschlug Jonathan die Wache der Philister, die in Geba war. Die Philister hörten davon. Saul aber hat die Posaune blasen lassen im ganzen Land und sagen, die Hebräer sollen es hören. Und ganz Israel hörte, Saul hat die Wache der Philister erschlagen und Israel hat sich in Verruf gebracht bei den Philistern und das Volk wurde zusammengerufen, um Saul nach Gilgal zu folgen. Da sammelten sich die Philister zum Kampf mit Israel, 3000 Wagen, 6000 Gespann und Volk, so viel wie Sand am Ufer des Meeres, und zogen herauf und lagen sich bei Michmas östlich von Bet-Aven. Als aber die Männer Israels sahen, dass sie in Nöten waren, weil das Volk bedrängt wurde, verkrochen sie sich in die Höhlen und Klüfte und Felsen und Gewölbe und Gruben. Oh, viele Orte gefunden, he? Es gingen aber auch Hebräer durch die Furten des Jordans in Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal und alles Volk, das ihm folgte, war voll Angst. Da wartete er 7 Tage bis zur Zeit, die von Samuel bestimmt war. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, zerstreute sich das Volk und verließ ihn. Und es ließ sich gleich fertig. Gut. Da sprach er, bringt mir her das Brandopfer und die Dankopfer und brachte das Brandopfer dar. Als er das Brandopfer vollendet hatte, siehe, da kam Samuel, da ging Saul ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Samuel sprach, was hast du getan? Saul antwortete, ich sah, dass sich das Volk zerstreute und mich verließ und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, wenn doch die Philister schon in Michmas versammelt hatten. Da dachte ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen, nach Gilgal, und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht besänftigt. Da wagte ich's und opferte das Brandopfer. Samuel sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel für und für. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen, der hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und er hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Und Samuel machte sich auf, ging von Gilgal hinauf und zog seines Weges. Die übrigen vom Volk aber zogen hinter Saul her, dem Kriegsvolk entgegen, von Gilgal hinauf nach Gebea in Benjamin. Und Saul musterte das Volk, das bei ihm war, etwa 600 Mann. Und Saul und sein Sohn Jonathan und das Volk, das bei ihm waren, blieben in Geba, in Benjamin. Die Philister aber hatten sich gelagert bei Michmas. Da zogen aus dem Lager der Philister 3 Heerhaufen, das Land zu verheeren. Einer wandte sich gegen Ophra ins Land Schual, der andere wandte sich gegen Bethoron, der dritte wandte sich in Richtung des Gebietes, das nach dem Tal Zeboim, der Wüste, zu gelegen ist. Es war aber kein Schwert im ganzen Land Israel zu finden, denn die Philister dachten, die Hebräer könnten sich sonst Schwert und Spieß machen. Und ganz Israel musste hinabziehen zu den Philistern, wenn jemand eine Pflugschar, Hacke, Beil oder Sense zu schärfen hatte. Das Schärfen aber geschah für einen 2/3 Schekel Silber, bei Pflugscharen, Hacken, Gabeln, Beilen und Ochsenstacheln zu richten. Als nun der Tag des Kampfes kam, wurde kein Schwert noch Spieß gefunden in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und Jonathan war, nur Saul und sein Sohn Jonathan hatten Waffen, aber eine Wache der Philister zog heraus an den engen Weg von Michmas. Das ist der Anfang von Saul im Kampf gegen die Philister. Ich will da ein paar Sachen mal dazu sagen, zum Anfang, wo wir auch irgendwie so ein bisschen speziell aufgestoßen sind. Also, ich mal, 2 Jahre war er König. Ja. Noch nicht so wahnsinnig lang, irgendwo schon noch relativ frisch in dieser ganzen Sache. Und er hat sich nachher eine Armee zusammengestellt. Eine Armee, sind wir ehrlich, eine schwächliche Armee. Insgesamt 3000 Nasen, ohne Schwert. Bin nicht ganz sicher, ob das nur Ansatz uns irgendwo ein bisschen beeindruckend gewirkt hat für die Philister. Und die haben offensichtlich ein bisschen mehr gehabt. Ganz klar. Und es ist ja so, der Saul hat einen Auftrag, er sollte Israel aus der Hand der Philister befreien und er hat wahnsinnig begrenzte Mittel. Er hat sehr begrenzte Mittel, fast keine Leute. Oder? Und sein Gegenüber oder, ist viel, viel stärker. Und sind das der Vers 3 ist mir irgendwo aufgestoßen. Und es ist lustig, wie man den Vers 3 einfach so verstehen kann. Ich kann euch mal zeigen, was passieren kann, je nachdem, wie man denkt. Oder wie die Situation ist, kann sogar auf den Stimmungsmut ankommen. Ich dachte, okay, der Jonathan, was ist das für ein Bild? Wie kommt der überhaupt auf die Idee, jetzt die Philister zu provozieren? Das war mein erster Gedanke, den ich hatte. Der hat sich das nicht überlegt, was es für Konsequenzen hat. Er war ja nicht der Vorderste, er hat einfach gemacht. Er hat einfach gemacht und hat schlucherrand mal der Gegner, der absolut übermächtig ist, echt provoziert. Das ist so, wie ich das verstanden habe. Einfach mal so, jetzt, letztes Mal, als ich es gelesen habe, hast du doch schon manchmal gelesen, aber das ist, warum macht er so etwas Unüberlegtes? Man kann das auch ganz anders sehen. Zu mir tut dann auch sagen, wie man es auch gesehen hat. Es ist interessant, der Kommentar, den ich gelesen habe, hat es so gesehen, wie es mir gesehen hat. Interessant, echt. Weil es hat mich wirklich gestossen, der hat er gemacht. Und nachher verfolgt man meinen Gedankengang. Mein Gedankengang, der hat überhaupt nicht gestummt, das mal. Jetzt mal so. Weitergeht. Ja, und nachher heisst es, schlussendlich, der Saul hat die Philister erschlagen. Der macht er etwas, dann kommt es auf den Namen vom Vater. Bravo. Bingo, oder? Auch da gibt es eine andere Sichtweise. Und ich glaube, die tun das sonst darlegen, wenn es mir die nicht dargelegt hat, zu dem Ganzen bringen. Das ist schon noch, aber ich will das nicht bewusst nicht vorwegnehmen, von dem her. Eindeutig, was ganz klar ist, der Saul hat 3000 Nasen, ist masslos unterlegen und ganz offensichtlich merken es alle. Und alle verkrüchen sich in das Loch, das sie finden. Einfach wirklich verkrochen, völlig voller Angst, absolut chancenlos. Menschlich gesehen, sorry, das ist ein absolut sinnloses Unterfangen. Du kannst dich auch in der Pfeife rauchen. Du musst gar nicht probieren, oder? So ist es manchmal im Leben auch. Genau. Und der Saul selber, hat auch Stress gehabt. Und das Volk war voll Angst. Vers 7, oder? Und nachher hat er gewartet. 7 Tage, wie es mal geheißen hat. Ist das einmal 9, 10? Und nachher ist das Volk davon gelaufen. Und über das, was dann nachher kommt, wird ich dann im zweiten Teil relativ intensiv noch mit einem reden. Jetzt wird er wirklich meine Frau Gelegenheit geben, ihre Gedanken zu dem Text weiterzugeben.
Geschichte vom Saul. Ich will zuerst den Vers rausnehmen, der mich eigentlich vor allem in dieser Geschichte, ja, der Hauptvers ist, wenn ich rede. Und zwar der Vers 13,14. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel, für und für. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herz und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk. Denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Studieren wir noch einmal zurück, letzte Woche. Die Abschiedsrede von Samuel. seine Pensionierung. Die Übergabe an Saul haben wir gehabt, als letzte Geschichte. Der Samuel, der fromme Mann, der sein Leben tiptop geführt hat. Bis am Schluss hat er Gott gern gehabt und hat für das geistliche Wohl von dem Volk gestrebt. Und jetzt kommt der Unterschied zwischen dem Richter und dem Prophet und dem König, der das Volk führt. Der Samuel ist für das geistliche Wohl, hat er sich verantwortlich gefühlt für das Volk. Er hat geschaut, dass sie im Herrn nachfolgen, dass sie auf dem richtigen Weg bleiben. Und der König funktioniert wirtschaftlich. Der führt Krieg. Der schaut ganz andere Ziele. Braucht Männer für einen Krieg. Und der Samuel hat das vorhin gesagt, wenn er ein König wird, das wird konsequent sein. Ihr werdet müssen Geld abgeben, eure Söhne und Töchter werden am Königshof dienen und so weiter. Es wird Mengen in Krieg ziehen und nicht mehr zurückkommen. Und hier in dieser Situation sind wir jetzt. Der Saul ist der König geworden, weil das Volk ein König wollte. Aber die Idee von Gott war, dass der Saul ein würdiger Nachfolger wird von Samuel. Das wäre das Ziel gewesen. Und das sagt er auch. Feuer und Feuer hat die Idee bestätigt. Aber das Königtum wird aus seinen Händen gerissen, weil der Saul nicht nach dem Herz von Gott ist. Das ist der Punkt. Nicht der Fehler, sondern sein Herz. Das werden wir noch genauer anschauen. Gottes Herz ist vom Saul gewichen. In dieser Geschichte geht es vor allem eben um den Kampf zwischen den Israeliten gegen die Philister. Für das, was Marc vorhin schon gesagt hat, eigentlich der Saul berufen wäre. Nach dem Sieg gegen die Ammoniter hat der Saul den grössten Teil heimgeschickt. Die sind wieder heimgegangen. Eben ausser 2000 Mann hat er behalten und 1000 Mann hat der Jonathan behalten. Und das ist wirklich nicht viel. 2021 rücken nur in der Schweiz 12'000 Rekruten ein. Also es ist wirklich wenig. Es ist wenig, was er hier behalten hat. 2'000 hat er behalten, 1'000 hat der Jonathan. Und da sind wir jetzt. Und dann, genau, der Marc hat gesagt, warum kommt der Jonathan noch nicht auf die Idee? Ich habe gesagt, einer macht wenigstens etwas. Vielleicht war es Jugendlichen Übermut, nicht überlegt, was auch immer die Motivation war. Aber der Saul hat es ja wie akzeptiert, dass die Fischer zu Israel sind. Dass kein Schmied mehr erlaubt ist, dass sie keine Waffen haben, dass sie gar nichts haben. Dass die Philister sie einfach dominieren. Und der Saul, der Sohn, hat wenigstens etwas gemacht. Der Jonathan hat wenigstens etwas gemacht. Genau, er hat sie provoziert, die Philister haben sich parat gemacht. Was mir auch noch wichtig ist, der Jonathan war in dem Gibea, das war in der Mitte von Benjamin. Das heisst, die Philister waren wirklich im Land, die haben militärische Stützpunkte. Ihr müsst euch nicht vorstellen, sie sind nicht einfach an den Grenzen gestanden. Deutschland, Schweiz und schön nebendran sind nicht über die Grenzen gekommen. Nein, die haben ihre militärischen Standorte aufgebaut in Israel und haben dominiert. Das war mitten in Benjamin, wo sie waren, wo der Jonathan die Wachen erschlagen hat. Und jetzt haben sich die Philister versammelt im Vers 5. Da sammelten sich die Philister zum Kampf mit Israel 3000 Wagen, 6000 Gespann und Fußvolk so viel wie Sand am Ufer des Meers und zogen herauf und lagerten sich bei Michmas östlich von Bet-Awen. Das war wieder Michmas Mitte von den Benjamitern. Und was? Wie war der Zustand der Israeliten? Das haben wir im Vers 6. Als aber die Männer Israels sahen, dass das Volk in Gefahr und Bedrängnis war, verkrochen sie sich in die Höhlen und Klüften und Felsen und Gewölbe und Gruben. Sie haben verkrochen, anstatt dass sie sich jetzt auf den Kampf vorbereitet hätten. Haben sie sich irgendwo versteckt? Stellt euch das vor, die anderen kommen mit Ross und Wagen und Fußvolk, so viel wie Sand, und die Israeliten verstecken sich irgendwo in eine Grube. Aber das Dümmste ist doch in eine Grube hocken, dann kommst du nicht mehr raus. Wenn man das so vorstellt, sie hocken in Gruben, verstecken sich hinter den Bäumen und ja, statt dass sie sich bereit machen für das Volk. Und etliche sind desertiert. Die sind gegangen. Zum Teil vielleicht sogar zu den Philister rüber, zum Teil Sisi. Hey,
richtig.
Was auch immer. Zeiten gewechselt, Katastrophenzustand von Israel. Genau. Und die, die nicht gegangen sind, die immer noch mit dem Saul waren, in Gilgal, sind voll Angst gewesen. Und der Saul hat jetzt Gilgal in dieser Situation auf Samuel gewartet. Der Samuel muss kommen und opfern. Das war eine klare Vorgabe, hat er gewusst, jetzt warten wir. Er hat gewartet, 7 Tage, der Druck ist gestiegen, das Volk ist weggelaufen und dann kommt der grosse Fehler vom Saul. Er hat das Problem in seine Hände genommen. Logisch hat er ein Problem gehabt. Und angesichts, dass ihm das Volk davonläuft und ein riesen Kampf vor der Tür wartet, er hat wirklich ein Problem gehabt. Aber er hat jetzt 2 Möglichkeiten gehabt. Entweder er setzt sein Vertrauen auf den Herr, der ihn als König erwählt hat. Das hat er gewusst. Er setzt auf den Herr, wo er gewusst hat, er kann Wunder tun, hat seine Esel gefunden. Er hat sich an alte Geschichten erinnern. Er hat sich auf das Wort vom Herr berufen. Aber und an Herr glauben. Oder sich entscheiden, einfach im Druck nachzugeben, Kompromiss zu machen. Und das hat er gemacht. Er hat ihm Druck nachgegeben, er hat die Situation nachgegeben und hat die Heiligkeit von Gott missachtet. Ich weiß nicht, ich glaube, das können wir heutzutage nicht mehr ganz nachvollziehen, was es wirklich geheißen hat, was der Saul gemacht hat. Es war eine absolute Kompetenzüberschreitung. Es war nicht die Aufgabe des Königs, das zu machen. Und er hat geopfert. Warum ist der Saul die Sünde? Warum hat er das gemacht? Im Vers 11 und 12 heisst es, Samuel aber sprach, was er gekommen ist. Und ich merke schon, er hat 7 Tage ausgehalten. Es ist um ein paar Stunden gegangen, wo er nicht ausgehalten hat. Aber sein Herz hat sowieso nicht gestorben. Er hat nicht auf den Herr vertraut. Und dann ist der Samuel gekommen und fragt ihn, was hast du getan? Saul antwortete, ich sah, dass das Volk von mir wegzulaufen begann. Und du kamst nicht zur bestimmten Zeit. Hat er gar nicht gewartet. Ja. Während doch die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten, da dachte ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal und ich habe die Gnade des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich's und opferte Brandopfer. So eine typische Reaktion. Ein bisschen Ausrede, ein bisschen begründen. Dann auch eine fromme Ausrede natürlich. Macht sich immer gut. Ja. Und der Saul hat einfach auf die Stimme von der Situation gehört. Und die Situation hat dringend das Handeln gefordert. Und er hat nicht auf Gottes Wort gehört. Er hat nicht auf den Herrn vertraut. Er hat nicht im Volk gesagt, jetzt warten wir auf unseren Gott. Der, der mich als König berufen hat, der hat etwas verheißen. Jetzt warten wir, bis der kommt. Und auf Gott schauen wir. Gott, wenn wir um Hilfe haben. Wisst ihr noch, wenn er uns bei der Ammoniten geholfen hat? Das war 2 Jahre her. Dann haben wir doch die Schlacht gewonnen mit dem Herrn. Bleiben da. Die, die nicht auf den Herrn vertrauen können, heimgehen, aber die, die auf den Herrn vertrauen, sollen da bleiben. Und mit uns den Sieg erleben. Das wäre eine Reaktion gewesen. Aber er war im Druck vor Situation unterlegen. Und rein menschlich gesehen, total verständlich. Der Druck war wirklich hoch. Und dann kommt wieder der Vers, wo einfach der Samuel hört, was er alles verliert hat, weil er nicht auf den Herrn verlassen hat. Du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel für und für, aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herz, der David. Und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über das Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Im Saul, sie ungehorsam, hat schwerwiegende Folgen gehabt. Sein Königtum wird nicht bestehen, sondern ihm einen Mann geben nach seinem Herz. Gottes Herz ist vom Saul gewichen und der Saul war nicht ein Mann nach Gottes Herz gewesen. Man kann definitiv nicht sagen, dass der Saul irgendein gottloser Mensch war oder nicht nach Gott gefragt hat. Das war er nicht. Der Saul hat sich sehr bemüht, die Aufgaben als König zu erfüllen. Er hat sich bemüht, moralisch und religiös korrekt dort zu stehen. Sich richtig zu verhalten. Aber dann, wo es darauf angekommen ist, hat der Saul nicht nach Gottes Wort gehandelt, sondern nach dem, was ihm vorteilhaft erschienen ist in der Situation. Er hat sich als Mensch gezeigt, der im Zweifelsfalle nach seinen eigenen Gedanken handelt. Findest du dich drinnen? Im Zweifelsfalle nach seinen eigenen Gedanken handelt. Und so hat er sich bewiesen, als Mann nicht nach dem Herzen Gottes. Wenn der Saul ein Ehepartner wäre, dann würde er seine Aufgaben erfüllen. Er würde kochen, er würde einkaufen, er würde Kinder versorgen, er ging arbeiten, aber nicht von Herzen, sondern aus einem Pflichtgefühl heraus. Der Saul hat versucht, Königspflichten zu erfüllen, aber als Angestellter und nicht von Herzen für Gott. Im Saul hat wie die Liebe zu Gott gefehlt, die Beziehung. Sein Herz war voller Gedanken, zum Beispiel, eben, was denken die Menschen von mir? Gedanken vom eigenen Vorteil und Gedanken vom Erhalten von seiner Macht. Und dort, als wird noch mehr und mehr kommen in den nächsten Gottesdiensten, wie anders war der David da drinnen? Der David hat grössere Fehler gemacht als der Saul. Aber sein Herz war anders. Es kommt nicht auf dein korrekte Verhalten an. Auf deine Leistungen. Sondern der Herr schaut dein Herz. Genau, der Saul hat lang gewartet, hat den Druck ausgehalten bis zum 7. Tag und dann ist der Druck zu gross geworden und ist Kompromisse eingegangen. Der Saul hat ja dem Tag seine Prüfung nicht bestanden. Dann durchgeht, Königreich verloren. Er ist etwa 38 Jahre König gewesen nachher und hat gewusst, es wird nicht weitergehen. Viele von uns haben eine Berufung mal bekommen. Sind vom Herrn berufen worden, haben auch den Weg vom Glauben eingeschlagen. Und dann sind schwierige Situationen gekommen und wir haben angefangen, Kompromisse zu schliessen mit dem Glauben. Da und dort ein Kompromiss, weil der Druck gross geworden ist. Es ist wirklich wichtig, dass wir nicht auf die Stimme in der Situation hören, sondern einfach am Glauben festhalten. Dass wir nicht dem Druck vor Situation nachgeben, sondern einfach hinter Jesus stehen bleiben. Und einfach den Glauben halten. Hören wir auf den Herr und nicht, was uns unsere inneren Gedanken und Stimmen und Situation erzählen. Der Samuel hat seine tadelnden Worte gegeben. Und nachher heisst es, er ging einfach seines Weges. Da wirst du dir noch mehr dazu sagen. Er ist auch nicht nachgefragt, hey, Saul ist gegangen. Wie hast du es verkauft? Saul geht es. Und hast du gute Entscheidung? Nein. Samuel ist weg wieder vom Bild. Was hat der Saul gemacht? Er hat die Worte gehört vom Samuel. Da heisst er, ging nach Gilgal und Gibea und musterte das Volk. Auch ein wichtiger Punkt, es steht nicht, dass der Saul für seine Sünde Busse hat. Nichts. Es steht nicht, dass er bereut hat, was er gemacht hat. Sondern er ist einfach weitergegangen und hat da, als wäre nichts gewesen. Probiert euch wirklich die Geschichte jetzt zu setzen. Ich weiss, zuerst hat es mich, ich muss ehrlich sagen, zuerst habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich noch die Predigt vorbereiten. Und hat es mich zuerst gerade ein bisschen angeguckt. Manchmal ist wirklich, es braucht wirklich seine Zeit, bis man in die Geschichte geschafft ist. Ich habe gerade lieber ein bisschen Netflix geschaut, weil ich bin gerade mal in einer interessanten Serie war. Aber nachher hinzuhocken und die Geschichte zu lesen. Und probiert euch das, probiert diesen Figuren ein bisschen Namen zu geben in eurem Leben. Wer habt ihr als Samuel? Wer ist euer Samuel? Wer ist euer Prophet? Wo bist Saul im Leben? Wo bist Samuel? Gebt diesen Figuren ein bisschen Namen. Was war das letzte Mal? Wo hat dich der Herr berufen? Wo hast du Kompromisse gemacht in deinem Leben? Wann hat dich das letzte Mal ein Prophet korrigiert? Was hast du gemacht? Hast du Buße da? Hast du gehört? Oder bist du einfach weitergelaufen und hast nichts dergleichen getan? Der Saul ist einfach weitergelaufen, hat nichts dergleichen getan, ist auf seinem Plan geblieben. Er ist das Volk gemustert, hat geschaut, hey, was passiert. Logisch, der hat eine riesige Aufgabe gehabt. Aber so etwas anderes, wenn der Mann auf die Knie wendet, hat gesagt, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Gott, vergib mir. Samuel, komm und bring ein Opfer für meine Vergebung zu dieser Zeit. Heute, so easy, kann ich einfach sagen, Jesus, vergib mir. Recht viel komplizierter gewesen zu dieser Zeit. Darf man nicht vorstellen, wie die Geschichte weitergegangen wäre für einen Saul, seine Nachkommen, wenn er den Buss da hat. Wie ein David später Buss da hat. Und die Tatsache, dass der Saul sich nicht korrigieren vom Knecht Gottes, ist ein weiteres Zeichen, dass der Saul nicht ein Mann nach dem Herzen Gottes war.
Genau, und über diese Situation möchte ich noch ganz einen Haufen Gedanken mehr verlieren. Jetzt. Weil mir das so sehr viele interessante Sachen wirklich in den Versen 9 bis 14 noch aufgefallen sind, die ich wirklich ein bisschen mit nach Hause arbeiten möchte. Weil ich glaube, es ist auch extrem fundamental für uns, wenn wir das richtig verstehen. Und ich wage zu behaupten, viele sollten sich darin wiederfinden, wenn nicht alle. Mehr oder weniger intensiv. Haben wir natürlich selber immer den Brief ausgesehen von dem her, oder? Genau. Zu mir hat es gut gesagt, ich habe genau den gleichen Begriff gebraucht. Vers 9 war eine ganz klare Kompetenzüberschreitung. Der Saul hat etwas gemacht, was er nicht hätte dürfen. Opfer war nicht seins. Opfer ist nicht seins. Die Frage, ja, was ist unsere Kompetenzüberschreitung von dem her? Zeug machen, wo wir denken, dass es dran ist, bevor der Herr sagt, es ist soweit. Und ich habe etwas aufgeschrieben, ich finde das spannend, das ist nämlich so, meines Erachtens ist es häufig so, dass am Herr sind es 5 vor 12, bei uns es 5 ab 12 ist. Und darum handeln wir. Ich finde es auch spannend, es gibt manche Situationen in der Bibel, und als er getan hatte, kam Samuel. Gerade als er fertig war, ist der Herr gekommen. Und so sind wir manchmal. Gerade! Wo du herkommst. Shit! Wirklich, sorry. Ah! Jetzt habe ich wirklich wieder eines zu früh gehandelt. Jetzt hätte ich warten auf den Herrn. Das ist übrigens eine gute Reaktion, die ich jetzt gezeigt habe. Der Saul hat nicht die gezeigt. Der Saul hat nicht die gezeigt. Die werden wir jetzt ganz genau noch anschauen, Saul seine Reaktion. Saul seine Reaktion habe ich auch schon manchmal gesehen. Manchmal. Und sie nützt überhaupt nichts. Und was sie macht, sage ich denen auch noch. Das steht nämlich auch hier drin. Ganz, ganz wichtig. Ich finde das extrem entscheidend. Hört mir zu. Hört mir zu, was ich jetzt sage. Und prüft nach, wo ihr steht. Prüft nach, wo ihr steht, wie ihr steht in dieser Situation. Es ist fundamental entscheidend für euch, nicht für mich. Für euch ist es fundamental entscheidend. Wir sind sehr fundamental unterwegs, die letzte. Letztes Mal war es so fundamental, heute wieder. Es ist absolut entscheidend. Wie stehen wir denn, oder? Er hat es gemacht, er hat es angebracht. Und gerade als er fertig ist, siehe da, kam Samuel. Und jetzt interessant, der Saul, wie reagiert er? Schaut das an, da ging Saul, ihm entgegen, um ihm einen Segensgruß zu entbieten. Er hat nicht gecheckt, wie falsch seine Handlung war. Er hat es nicht gesehen. Er hätte ihm einfach einen Segensgruß bringen sollen. Samuel, schön bist du da. Und Samuel, Junge, was hast du gemacht? Was hast du gesagt? Junge, Mädchen, was hast du gemacht? Wirklich genau das. Und, das ist das, was Samuel sagt. Mir sagt er nicht. Junge Mädchen, was hast du jetzt gemacht? Und jetzt kommt die Saulsche Reaktion. Die Saulsche Reaktion, merkt nicht die. Ihr kennt sie. Ja, weisst du, du bist spät gekommen, dann musste ich doch etwas machen. Müssen. Die Saulsche Reaktion schießt auf einen Prophet und sagt, aber du hast es nicht richtig gemacht. Ist völlig falsch und absolut tödlich. Absolut fundamental tödlich. Und das ist passiert im Saal. Du hast alles verloren wegen dem. Alles verloren. Die falsche Reaktion tötet dein ganze Erbe. Ist mir wichtig. Die falsche Reaktion tötet dein ganze Erbe. Habe ich leider auch schon manchmal erlebt. Auch schon hier innen. Die falsche Reaktion macht alles futsch, was der Herr für dich parat hat. Mega wichtig, he? Es geht so. Es ist ein Prinzip im Reich Gottes. Es ist kein dummer Zufall. Das ist das, was ich letztes Mal gesagt habe, wo du nicht fundamental Buss tun willst, reagierst wie der Saul. Und genau dann verlierst du alles. Der Saul hat alles verloren. Alles. Noch seine Söhne. Wichtig, hä? Die falsche Reaktion ist fundamental tödlich. Ja, warum hat er überhaupt geopfert? Es ist ihm ums Opfer als Muster gegangen und nicht, weil er Gott gesehen. Das nennt sich Religiosität und Gesetzlichkeit. Ganz wichtig, aus dem Grund hat er ein Opfer dargebracht. Nicht, weil er gedacht hat, oh, wenn ich ein Opfer da bringe, könnte der Herr mir vielleicht sogar noch Kriegsstrategie geben. Schaut mal, wie David Krieg geführt hat. Ha! Jedes Mal hat er vom Herrn Strategie erwartet und er ist geopfert. Der Saul hat nur gedacht, ah, und das ist eine interessante Formulierung. Der merkt etwas vielleicht. Vers 12 nachher, oder? Und ich habe das angesehen, das Herr noch nicht besänftigt. Shit, Leute, es geht nicht darum, dass man sein Angesicht besänftigen. Es geht darum, dass wir seine Stimme hören, anstatt zu sagen, er selber Scheiße entscheiden. Leute, es geht um das. Es geht nicht darum, der Herr zu beschwichtigen. Wir haben gar keine Chance, der Herr zu beschwichtigen. Das ist ein Schwachsinn. Es geht darum, dass wir den Herr sehen als den, der für uns einen Weg hat. Und das hat der Saul nicht gesehen. Aus mir jetzt zugehört, sein Herz war nicht nach dem Willen Gottes. Sein Herz hat nicht gestimmt. Sein Herz war egoistisch, religiös, fromm, aber nicht gottesfürchtig. Auf die gute Art und Weise. Und das nützt nichts. Das nützt nichts. Es nimmt dies alles. Es nimmt dies alles. Und dem Saul hat es alles genommen in dieser schwachen Reaktion. Gehört mich. Es ist entscheidend für euch ein Erbe. Aus mir dazu gut gesagt, viele haben irgendeine Berufung. Aber wenn wir natürlich saulisch reagieren, ist die Berufung dahin. Sie ist des Todes gestorben. Oder? Genau. Oder so reagiert er, oder? Du kamst nicht zur bestimmten Zeit. Mann, hallo? Der kleine Saul, es heisst nicht, wie alt er war, aber nehmen wir an, zwischen 20 und 30. So falsch ist die Schätzung sicher nicht. Sagt einem 85-jährigen Mann, du bist nicht rechtzeitig gekommen. Ein Mann, der 70 Jahre lang aufrichtig, ohne Fehler, das Volk geführt hat. Mann, wenn du nicht mal die Aufgabe gemacht hast von deinem Prophet, dann Gottfried Stutz, komm nicht auf deinen Prophet irgendetwas zu sagen. Sorry, Schwachsinn. Excuse. Ist mir noch nie im Traum in Sinn gekommen, einem Volk oder einem Matthias oder einem Daniel irgendetwas zu sagen, ja, den hast du nicht gut gemacht. Hallo? Und der Saul, die saulische Reaktion, der merkt, die ist einfach verkehrt. Die ist einfach nur tödlich. Ich kann es nicht genug manchmal wiederholen. Und sie bringt dir überhaupt nichts, im Gegenteil. Nichts. Sie distanziert dich von deinem Prophet. Und zwar schlagartig. Und die Reaktion kommt dann noch. ja, du bist nicht echt. Und dann habe ich gedacht, okay, und es ist 5 ab 12, jetzt muss ich etwas machen. Und zu dem habe ich etwas gesagt. So, nein, es ist nicht 5, es ist 5 vor 12. Und die Situation ist völlig absolut obermega bescheiden. Und es ist mir auch wichtig. Es ist mir ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob ich hätte durchziehen können. Ich weiß nicht, ob ich durchgezogen hätte in dieser Situation unter diesem Druck. Ob ich hätte warten können. Sag es jetzt mal so. Ich will bewusst nicht sagen, du hast keine Frage. Weil es ist es nicht. Es ist eine schwierige Situation. Aber weil grundsätzlich Saul sein Herz nicht gestummt hat, war es noch viel einfacher für ein falsches Handhaben. Seine Herzenshaltung hat nicht grundsätzlich gestummt. Ich habe es vorhin gesagt, im Opfer. Es war grundsätzlich so, er war schon ein bisschen fromm, aber nicht wirklich gläubig. Wichtig. Er hat den Geist Gottes gehabt, hä? Leute, er hat den Geist Gottes gehabt. Und der Herr hat ihn geprüft durch Samuel. Und das war seine Prüfung. Und he failed miserably. Er ist so Vollgas an Ranzen gefallen. Aber richtig. Und sagt, was war der Fehler? Du hast Gottes Gebot nicht gehalten. Du hast die Stimme vom Prophet nicht gehört. Der Prophet hat gesagt, warte 7 Tage und ich komme. Und es ist interessant, hört, was hat er ihm gesagt? Kommt jetzt gleich, was hat er ihm gesagt? Mal schauen. Ich weiß, was er ihm gesagt hat, ich muss nur lesen. Ich weiß ganz genau, was er ihm gesagt hat. Und interessant, muss ich schauen, unbedingt, ist ganz wichtig. Hört zu! 1. Samuel 10, Vers 8. Du sollst aber vor mir hingehen nach Gilgal, sehen, dann will ich zu dir hinabkommen und Brandopfer, will ich kommen, Brandopfer danken zu opfern. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir kundtue, was du tun sollst. Ha! Der Samuel ist unterwegs, um mir zu sagen, was er soll machen. Hey, Mann! Wenn wir nicht warten auf das, was der Herr sagt, dann machen wir irgendeinen Scheissdreck und nicht das, was der Prophet gesagt hat, was er dort machen will, hat er mir so nicht gesagt. Weißt du, ich treffe dich dort und dann sage ich dir, was du machen sollst. Hat er ihm gesagt, was er machen soll? Nachher. Spannend, hör zu. Nein, er hat es nicht mehr gesagt. Er hat ihm nicht mehr gesagt, was er machen soll. Er hat ihm nicht mehr gesagt, was dran ist. Warum? Was denkt ihr? Es spielt keine Rolle mehr. Es ist schon falsch entschieden worden. Es ist schon falsch entschieden worden. Das ist etwas, was wir immer sagen, wenn du eine Berufung hast auf deinem Leben, der Herr wird nicht alles kundtun. Es wird immer eine Situation kommen, wo der Herr dir etwas Neues wird sagen. Aber wenn du selber entscheidest, nimmst du dem Herrn die Entscheidung vorweg und dann wird er nicht mehr sagen, was Sache ist. Warum höre ich, dass der Herr zu mir sagt, vielleicht ist es das. Vielleicht hast du mal ein 5 vor 12, ein 5 ab 12 genommen, selber gemacht und jetzt hörst du es nicht mehr. Da gibt es nur einen Weg. Nur einen Weg. Einen einzigen. Herr, es tut mir leid, auf Knie und Buße tun. Das ist der einzige Weg. Um Vergebung bitten für das, was man dem Propheten angehört hat und dem Herrn angehört hat. Das ist der einzige richtige Weg. Alles andere ist Schwachsinn. Und was noch dazu kommt, ist schon interessant. Geht dann weiter, Vers 15. Das ist mir so eingefahren, wenn ich es gelesen habe. Und Samuel machte sich auf, ging von Gilgal hinauf und zog seines Weges. Tschüss, Saul. Und weg ist er gewesen. Weg ist er gewesen. Nicht mehr zurückgekommen. Mir hat schon gesagt, er hat nicht mehr nachher gefragt. Er ist dem König als Führer des Volkes nicht einmal mehr nachgegangen, geschweige denn irgendeiner anderen Seele. Wenn wir die Stimme vom Propheten nicht hören und sogar irgendwie sagen, hast du nicht so gesagt, ich wollte dich nicht verstehen, falsch. Und dann sagst du, der Prophet ist weg. Der Prophet wünscht dir einen schönen Tag. Und du? Was bist du? Auf dich allein gestellt. Und wenn ich weiß jetzt, wie die Geschichte weitergeht, von dem her weiss ich es. Und der Samuel kommt nur noch einmal näher zu ihm. Und das Einzige, was er macht, er kommt nicht fragen. Er kommt nicht fragen, ja, wie ist er ins Gang die letzten paar Jahre? Er gibt ihm neunste Chance, das ist alles. Er gibt ihm neunste Aufgabe. Siehe, ich weiss, was Amalek meinem Volk getan hat. Jetzt gehst du und machst das Volk Bodens eben nieder. Er hat neunste Chance gehabt. Das ist wichtig. Er hat neunste Chance bekommen. Hä? Aber, das ist der einzige Referenzvers, den ich habe, bestätigt, was für ein Halt dieses Ding ist. Und ich will die nicht auswalzen. Das werden wir übernächstes Mal machen. Nächstes Mal, übernächstes Mal kommt sie intensivst. Und es ist wieder genau die gleiche. Ich will euch nur schnell den einzigen Vers vorlesen dort. Von dem her. Dort, wo die Haltungsfehler vom jungen Saul drin sind. Samuel sprach, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfern und Aufmerken besser als Fett von Widern. Und das war genau im Saul sein Problem. Er wollte einfach opfern, dass geopfert ist, anstatt dass er gehorsam war, dem, was der Herr gesagt hat. Seine Ausrede und Antwort war immer so. Ja, ich will es richtig machen. Das Problem ist, es geht nicht um, dass du es richtig machen, es geht um, dass du gehorsam bist. Es ist nicht das Ziel, es richtig zu machen im Leben. Es ist das Ziel, gehorsam zu sein im Leben. Weil manchmal ist richtig falsch und falsch richtig. Und wir werden im Geschichte von David mehrere Situationen finden, wo wir würden sagen, das ist falsch und gleich ist es richtig. Es geht nicht darum, im Leben alles richtig zu machen. Das ist nicht das Ziel. Es geht darum, gehorsam zu sein, Herr. Und das hat der Saul nicht gecheckt. Und wenn wir es versuchen, einfach richtig zu machen, weil wir das Gefühl haben, das ist richtig, und nicht gehorsam sein, dann verfehlen wir das Ziel. Und das ist auch die saulische Reaktion. Und sie hat ihm alles gekostet, alles. Und hat ihm dann gesagt, los, tut mir leid, echt, tut mir echt leid. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Punkt. Das ist das Letzte, was ich gesagt habe. Los, du wirst dich verlieren, es wird ein anderer bekommen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Hey, genau so war es. He? Heftig, aber genau so war es. Und ich glaube, das ist mir so wichtig, Leute hören, das ist so wichtig, wenn der Herr zu uns redet und wir nicht hören, verspielen wir unser geistliches Erbe. Wir verdummen unser geistliches Erbe, wenn wir nicht hören. Es geht kaputt. Ist eine heftige Geschichte, wenn man es genau anschaut. Es ist brutal, was passiert hier. Aber es ist genau so, wie es ist. Und wir haben so diverse Leute mögen erinnern, die hatten eine Berufung gehabt, die haben sie aber verspielt und es ist momentan nichts mehr. Und auch die Kinder sind nie mehr. Das ist hämmer krass. Wir sind in serienweise Familien, wo wir sind kommen. Berufung hatte, entschieden, irgendwo nicht zu gehen, weil der Pastor es nicht so gemacht hat, wie ich wollte. Das war immer die Antwort, mehr oder weniger. Ich kenne die Motive dieser Leute, ich kenne die wirklich gut, die sind extrem gerne, aber ihre Motive, aber der hat es nicht so gemacht, wie ich wollte, der hat mich verletzt. Und wo stehen sie jetzt? Alle im Scheiß und alle ihre Gofen auch gerade. Mega coole Gofen gewesen. Aber alle im Seich. Mann! Nur weil der Prophet nicht rechtzeitig gekommen ist. Oder es nicht so gesagt, wie ich wollte. Die saulische Reaktion und dein Erbe ist dahin. Und es geht weiter, es kommt genau die tragische Situation. Jetzt seht ihr sie absolut erbärmlich Zustand. Ich war leicht irritiert, Verse 16 bis 23. Ist nur noch die Beschreibung von der absolut erbärmlichen Situation von dieser Armee, die versucht, irgendeinen Sieger für zu rufen. 7 Verse lang nur, die haben nichts gehabt, die haben keinen Schmied gehabt, sie mussten nur zahlen, sie waren völlig unter Druck, sie hatten gar keine Möglichkeit gehabt, gar keine Waffen. Und sollen so die Philister besiegen. Bravo. Ich glaube, es wäre doch fundamental entscheidend, dass er gehört, was der Herr machen will. Aber er hat es nicht hören, weil er selber etwas gemacht hat. Also muss er sich jetzt irgendwie mit dem krummen Zeug, das er hat, und das ist unsere Situation eigentlich immer, wir haben immer nur krumme Zeug in unserem Leben. Also ich, meine Waffen sind nicht substanziell, wenn es darum geht, den Feind zu besiegen. Die sind absolut nie, oder? Und wenn ich dann versuche, mit meinen Waffen irgendetwas zu machen, sorry, der Feind lacht nur. Also brauche ich doch das, was der Herr sagt, damit ich eine Chance habe. Und das ist die Situation, wo sie hier aufhört, das Volk Israel in einer absolut unterlegenen, erbärmlichen Situation steht vor dem Angriff der Philister. Und sie sind schon ausgezogen. Hä? Vers 17. Drei Heerhaufen. Invasion is coming. Aber richtig. Aber der Körper hier. Mit Vollgas. Und mit was wäre ich mich? Mit unscharfen Pflügen und Sicheln. Weil Schwerter habe ich gar keine. Oh, super. Und das ist die Situation fürs nächste Mal. So geht es dann, mit dem fangen wir nächstes Mal an. Aber warum kommen sie überhaupt in die bescheidene Situation? Weil sie ursprünglich über manches Jahr ungehorsam waren und der Herr sie die Hand von der Philister, die immer gegeben hat. Jetzt hat er einen König berufen, der ihnen helfen sollte, weil der Prophet ist schon zahlt, seine Söhne machen einen Weg, den er will. Und jetzt kommt der König, jetzt sind wir Halleluja, zum Glück haben wir einen König, oder? Bingo, dann kommt der König und macht eine saulische Variante. Und lasst nicht, was der Prophet vom Herrn will sagen. Man kann es gar nicht mehr hören. Noch erbärmlicher. Also noch lausiger könnte es dir fast nicht gehen. He? Und wer die Geschichte von Gideon kennt, weiss, damals war es genau gleich. Ah, übrigens, nur so die Geschichte von Gideon. Die ist gerade letztes Mal gekommen. He? Eigentlich hätte Saul können checken, wie wichtig es gehört, was der Herr ihm sagt. Weil Samuel sagt gerade vorher, da sandte der Herr zu euch Jerubbaal, das ist der Gideon übrigens. Jephtha, Samuel. Sich selber nennt er übrigens auch. Spannend. Aber der Saul wartet nicht. Er hat müssen wissen, dass er muss warten. Leute wissen, dass wir müssen warten. Oder machen wir selber etwas? Herr, sei uns gnädig, dass wir warten können, bis wir das Reden vom Herrn gehört haben. Damit wir richtig laufen können. Amen.